willkommen und hallo zu einer weiteren Folge von Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast, in dem wir uns wie immer mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise beschäftigen. Mein Name ist Armin, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Und ich bin Celine, Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid.
Ja, Celine, wir haben es ja schon oft hier im Podcast gesagt und auch heute ist es wieder unser Ausgangspunkt. Durch die Klimakrise kommen auf uns Menschen massive Herausforderungen zu. Was wir da nun als Einzelpersonen tun können, um uns für die Klimakrise zu wappnen, der Frage wollen wir in der heutigen Folge nachgehen. Wir haben uns also für heute ein Stück weit so dieses große Stichwort Klimaresilienz vorgeknöpft.
Und wir wollen euch Hörenden am Ende natürlich einige praktische Impulse mit an die Hand geben, wo ihr für euch selbst und vielleicht auch mit euren Nächsten gemeinsam ansetzen könnt, um eben Resilienz in der Klimakrise aufzubauen und zu erhalten. Die Folge richtet sich also an Menschen, die sehr aktiv in der Klimabewegung sind, aber eben auch an Klimainteressierte, die vielleicht am Anfang ihrer Reise zum Umgang mit der Klimakrise stehen.
Ja, ich habe ja eben schon von den Herausforderungen der Klimakrise gesprochen und eigentlich ergeben sich dabei ja immer zwei so parallele Aufgabenpakete. Das eine ist eben, ja, alles dafür zu tun, um die Veränderungen des Klimas möglichst weit abzuschwächen. Da sprechen wir ja meist von Climate Mitigation, also Klimaschutz bzw. Klimalinderung, wenn man so möchte. Aber, Celine, es gibt ja daneben noch ein zweites Aufgabenpaket, wenn man so will, das gerade im Kontext Klimaresilienz jetzt wichtig wird.
Ja, genau, nämlich Climate Adaptation, also Klimaanpassung. Das heißt, uns an die bereits vorhandenen Klimaveränderungen anzupassen, uns auf die leider unvermeidlichen Auswirkungen in der Zukunft vorzubereiten und insgesamt einen geeigneten Umgang mit der Klimakrise zu finden. Und da sind wir als PsychologInnen natürlich besonders gefragt, denn also, dass Menschen auf das Thema emotional reagieren, ist angemessen und vor allen Dingen auch gesund.
Ja, und genau hier kommt jetzt eben Resilienz in der Klimakrise ins Spiel. Celine, bevor wir jetzt in praktische Ansätze zur persönlichen Resilienz eintauchen, mit denen du dich ja in den letzten Wochen viel auseinandergesetzt hast, lass uns vielleicht noch einen Schritt kurz zurücktreten. Magst du uns mal kurz abholen, was bedeutet es überhaupt, resilient zu sein?
Also Resilienz heißt ja so viel wie Widerstandsfähigkeit und kommt im psychologischen Sinn ursprünglich aus einer Entwicklungsperspektive, weil PsychologInnen sich dafür interessiert haben, warum Kinder und Jugendliche sich trotz teils sehr ungünstiger Lebensumstände und kritischer Lebensereignisse erfolgreich entwickeln konnten, also ganz gesund erwachsen geworden sind. Es konnten dann verschiedene Resilienzfaktoren identifiziert werden. Einer davon ist zum Beispiel eben eine sichere Bindung zu einer vertrauten Bezugsperson zu haben.
Enge Verbündete, das finde ich, klingt ja direkt auch im Kontext Klimakrise sehr hilfreich, das zu haben. Resilienz spielt ja jetzt aber eben nicht nur in der Kindheit und Jugend eine Rolle, richtig?
Nee, genau. Also resilient zu sein heißt allgemein, nach einem Schicksalsschlag zum Beispiel wieder zu einem gesunden emotionalen Zustand zurückzufinden und handlungsfähig zu bleiben.
Übertragen aufs Klima, also sowas wie mit den Folgen der Klimakrise angemessen umgehen und in der Lage für Klima handeln zu bleiben?
Ganz genau. Die Klimakrise hat ja leider ein ziemlich hohes Potenzial für Schicksalsschläge, auch für traumatisierende Erfahrungen und eben auch für große Sinnfragen, weil sie eben so existenziell ist.
Ja, ich glaube, das Ereignis, an dem wir das hier in Deutschland vermutlich am ehesten erlebt haben, ist, denke ich, die Flutkatastrophe 2021 in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Ja, und ich hatte mich im Vorfeld dieser Folge bewusst nochmal tiefer mit den Ereignissen und der Lage der Flutkatastrophe, insbesondere im Ahrtal, beschäftigt. Dort wurde nämlich das Projekt KAHR, Klimaanpassung, Hochwasser und Resilienz, ins Leben gerufen, das den Wiederaufbau so wissenschaftlich begleitet. Und das hat sich in einer Befragung unter den Betroffenen unter anderem auch die psychischen Auswirkungen einer solchen extremwetterbedingten Katastrophe angeschaut. Und ich fand es echt erschreckend, weil 42% der Befragten berichteten nämlich, dass ein Jahr nach den Ereignissen, ja, sie immer noch eine starke Belastung erleben und 28% zeigten sogar Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Boah, das sind echt bedrückende Zahlen, ne? Also solche Symptome einer PTBS sind keine ungewöhnlichen Folgen und meines Wissens sind auch Angstzustände oder depressives Erleben verbreitete psychische Auswirkungen solcher Naturkatastrophen.
Und im Ahrtal wurde, wie ich gelesen habe, daher auch ein Traumahilfezentrum eingerichtet. Und das fand ich besonders spannend, an einer Grundschule findet jetzt dort so ein Resilienztraining für die Kinder statt. Und da lernen sie mit Angst, Trauer und Wut besser zurechtzukommen.
Ja, und emotionale Kompetenzen sind tatsächlich der Schlüssel, um die Bedrohlichkeit der Klimakrise auszuhalten und damit auch der Kern von Resilienz. Wobei resilient in der Klimakrise zu sein immer alle Ebenen betrifft, also sowohl emotional als auch kognitiv und zwischenmenschlich und eben auch in Bezug auf unser Verhalten, die Belastung durch die Klimakrise auf gesunde Art und Weise zu verarbeiten.
Ja, spannend. Hier greifen ja eigentlich diese Klimaanpassung, Adaptation und Klimaschutz, Climate Mitigation, ganz eng ineinander, oder?
Ja, ich würde sagen, sie bedingen sich sogar gegenseitig. Wie wir mit der Klimakrise zurechtkommen und dabei gesund bleiben, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir auch die Kraft haben, uns langfristig um den Klimaschutz und die dazu notwendigen Veränderungen zu kümmern. Andersherum hilft es langfristig aber auch wenig, wenn wir uns gut anpassen, also individuell resilient in diesem Sinne sind und das dann aber nicht nutzen, um die Transformation hin zu einer klimagerechten Welt voranzubringen.
Wir halten also fest, Resilienz, ne, wie du gesagt hast, bezeichnet so die persönliche Widerstandskraft und Bewältigungsfähigkeit und ist ein Baustein für Klimaanpassung und damit auch für langfristigen Klimaschutz.
Die Idee der Resilienz gibt es übrigens nicht nur im psychologischen Sinne, also in Bezug auf Einzelpersonen, sondern auch auf anderen Ebenen. Nicht nur die Resilienz eines Individuums, sondern auch einer Gruppe, einer Gemeinschaft bzw. Gesellschaft, bis hin zur Resilienz des gesamten Erdsystems. Da spielen auch politische, infrastrukturelle oder organisatorische Bereiche mit hinein. Zum Beispiel Städte eben so zu gestalten, dass Menschen, die dort wohnen, geschützter sind vor den anstehenden Hitzewellen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also das Thema ist ja echt riesig, was man hier alles noch unter Resilienz mit betrachten könnte. Wir nehmen hier im Podcast natürlich wie immer die psychologische Perspektive ein und konzentrieren uns heute auf, ja, eben diese persönliche, individuelle Resilienz. Wir haben aber auch eine weitere Folge geplant, in der wir uns sozusagen die sozialen bzw. gesellschaftlichen Ebenen von Resilienz in der Klimakrise anschauen. Celine, ich würde sagen, genug der Einordnung hier. Uns als PsychologInnen stellt sich natürlich die Frage nach dem Wie. Na, wie können wir selbst und dann hoffentlich im Folgezug vielleicht auch andere jetzt persönlich resilient werden? Und der Frage bist du ja etwas tiefer nachgegangen. Leg doch mal los mit den praktischen Ansätzen.
Ja, also das Wie, das fragen wir uns hier bei Psychologists for Future irgendwie auch alle schon länger. Also dem sind einige Menschen nachgegangen, unter anderem auch unsere Kollegin Maike. Die hat aus psychotherapeutischer Sicht in einem kompakten Buch zahlreiche Hinweise zusammengetragen, wie wir Klimaresilienz aufbauen können, also wie wir resilienter in der Klimakrise werden können. Und da stecken eben auch einige gute Hinweise, zur persönlichen Resilienz in der Klimakrise drin.
Na, das klingt doch vielversprechend. Dann lass uns doch mal praktisch und konkret in ein paar dieser Ansätze eintauchen. Auch wenn ihr, liebe Hörenden, das vielleicht als Hinweis, ganz unterschiedliche Erfahrungsstände habt, und vielleicht nicht alles von diesen Ansätzen auch für jeden bzw. jede von euch gleichermaßen funktioniert. Ich bin ganz optimistisch, dass für uns alle da noch ein neuer und passender Impuls dabei ist.
Denke ich auch. Also wir wollen uns hier ganz bewusst auf Ansätze konzentrieren, die an unsere Lebensrealität hier in einem Land des globalen Nordens gerichtet sind und sind uns aber bewusst, an anderen Orten auf der Welt sind die Auswirkungen der Klimakrise bereits viel bedrohlicher, wo es vermutlich auch einfach ganz andere Umgangsformen braucht.
Na, dann würde ich sagen, leg doch mal los mit unserem ersten Impuls.
Gerne. Also ich glaube, es klingt vielleicht ein bisschen banal. Und zwar wäre das sich informieren. Also gezielte Informationssuche und Medienkonsum kann uns helfen, den Überblick über die ja schon oft wirklich dynamische Lage zu behalten. Dadurch fühlen wir uns besser vorbereitet und sind auch einfach orientierter.
Also für mich klingt das gerade so ein bisschen paradox, weil ja gerade, was wir so in den Nachrichten hören, ja eher belastende, also so erlebe ich das, belastende Neuigkeiten und Ereignisse sind.
Das stimmt. Also wichtig ist dabei dann eben ein achtsamer und bewusster Umgang mit diesen Informationen. Also wir wissen zum Beispiel, dass es gut ist, wenn wir uns zu den Informationen, die so herausfordernd sind, auch aktiv über Lösungswege und Handlungsideen informieren. Also es ist eben nicht so ein sich von den Nachrichten berieseln lassen und gar nicht so richtig wissen, was mache ich damit, sondern vielmehr eine aktive Auseinandersetzung mit dem, was wir da erfahren und mit dem, was uns stresst.
Okay, ja, verstehe. Und tatsächlich haben wir uns ja genau in der letzten Folge mit diesem Thema Medienkonsum auseinandergesetzt. Also Stichwörter sind ja hier Doomscrolling oder Nachrichtenvermeidung. Also auch da die Empfehlung, da nochmal reinzuhören, wer mag. Zurück zur Klimaresilienz. Ja. Ein erster Ansatz ist also, ja, informiert und dadurch orientiert zu bleiben.
Ja, also das ist wirklich richtig wichtig. Kommen wir dann zum zweiten Impuls, und zwar, wenn wir uns dann informiert haben und das etwas in uns auslöst, ziemlich wahrscheinlich, denn wir sind ja Menschen, Gefühle wahrnehmen und annehmen. Also wir vergessen, dass Fakten zwar Fakten sind, aber eben diese Fakten ja auch etwas in uns auslösen. Mhm. Und vermutlich, so wird es uns zumindest berichtet oder so beobachte ich das auch bei mir, sind es unterschiedliche Gefühlszustände, meistens aber unangenehme, meistens Stress. Die gute Nachricht ist, Emotionen, auch unangenehme Emotionen, sind eben immer auch Wegweiser. Das ist ja keine neue Info, das haben wir hier schon öfter erwähnt.
Stimmt, da haben wir ja auch gemerkt, okay, es gibt echt so eine Reihe an ganz unterschiedlichen Klimagefühlen, aber dass die eben alle, ja, normal und gesund sind und eben auch wichtige Funktionen erfüllen.
Ja, genau. Und wichtig ist eben, die eigenen Emotionen zu bemerken und dann im zweiten Schritt eben auch ernst zu nehmen und zu versuchen, sie nicht einfach so wegzuschieben, weil es sich ja unangenehm anfühlt, also andauernd zu verdrängen. Denn wenn wir unsere Gefühle, und es können ja wirklich unterschiedliche, vielfältige Emotionen sein, wenn wir die zulassen und bewusst reflektieren, dann kann uns das richtig gut tun und dann kann uns das stärken.
Ja, das habe ich auch schon erlebt und die größte Challenge erlebe ich immer, also da fällt mir dieses Stichwort Ambiguitätstoleranz ein, also wenn man so merkt, oh, man muss hier echt so Unsicherheiten und Widersprüchlichkeiten irgendwo aushalten, also das löst bei mir immer am meisten in mir aus, also zum Beispiel, wenn ich sowas lese wie, hey, die Produktion von Elektroautos, die wird weiter ausgebaut, dann ja, löst das einerseits so eine Hoffnung bei mir aus, okay, die Transformation, wenn man so will, die geht voran und wir kommen weg von fossilen Brennstoffen, aber andererseits, ja, macht es mich auch irgendwie traurig, wenn ich mir bewusst mache, na, welche Umweltauswirkungen das hat, ne, dass wir für ja, die ganzen Akkus, Batterien natürlich Rohstoffe abbauen müssen, die da für die E-Autos gebraucht werden und mit welchen schlimmen Arbeitsbedingungen das einhergeht und das ist dann wieder dieses Verzweiflungsgefühl.
Ja, und das ist total spannend, weil in kürzester Zeit erlebst du ja viele Gefühle auf einmal.
Ja, stimmt.
Und diese Gefühle anzuerkennen, anzunehmen und eben auch diese widersprüchlichen Gefühle oder diese vielen gleichzeitigen oder aufeinanderfolgenden Gefühle auszuhalten, ist ganz menschlich und ganz wichtig. Dazu gehört eben nicht alles in klare Schubladen, gut, schlecht, richtig oder falsch zu stecken oder das zu versuchen, sondern sich eben darin zu üben, viele Seiten zu betrachten und die Dinge auf einem Kontinuum zu platzieren, um irgendwie auch einfach dieser Komplexität von dem, was da passiert, gerecht zu werden.
Also das heißt, diese Widersprüchlichkeiten auszuhalten, ist eigentlich schon Klimaresilienz. Und ich überlege gerade, na, das hätte ja sogar auch noch den Vorteil, dass uns das in dem ganzen Klimadiskurs so politisch auch davor schützt, so diesen vermeintlich einfachen Lösungen, die uns die PopulistInnen gerne mal auftischen, damit wir denen jetzt dann nicht auf den Leim gehen, sondern das Ganze differenzierter betrachten können.
Ja, absolut. Und Differenziertheit bedeutet irgendwo ja auch einfach kognitive und emotionale Anstrengungen. Und wir reden hier über Schutz. Und wir müssen eben nicht nur das Klima schützen, sondern auch uns selbst in dieser Situation, damit wir eben handlungsfähig und resilient bleiben können.
Da bahnt sich so ein bisschen das Stichwort Selbstfürsorge an.
Erwischt.
Ja, das ist ja echt fast schon so ein Dauerbrenner hier bei uns in der PsychologInnen-Bubble und auch in unserem Podcast. Denn wer da noch mal ein bisschen reinhören mag, da haben wir ja auch mal mit Folge 9 ein bisschen was zu Selbstfürsorge erzählt.
Ja, und wieder eine gute Nachricht ist, es gibt wirksame Routinen, um mehr oder generell Selbstfürsorge zu entwickeln. Denn wir merken und wir wissen, Klimaresilienz zu erlangen und eben auch die Krise weiterhin bekämpfen zu können, ist ein Marathon und eben kein Sprint. Und sowas geht bekanntlich ja auch einfach wirklich nur, wenn wir selbstfürsorglich und achtsam mit uns sind. Es hilft uns also, wenn wir uns erlauben, Druck rauszunehmen und unsere eigenen Grenzen zu bemerken, anzuerkennen, uns danach auszurichten. Auch ehrlich mit sich und seinen Kapazitäten zu sein. Also nicht im Sinne von, oh, ich bleibe immer in meiner Komfortzone, sondern, also das beobachten wir auch in unseren Gesprächen mit Klimabewegten, mit aktiven Menschen, dass oft über die eigenen Grenzen gegangen wird. Und hier legen wir euch Selbstakzeptanz und Selbstmitgefühl ans Herz.
Wir dürfen auch ja einfach anerkennen, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern dass ja sowohl der, ich sag mal, Kampf gegen die Klimakrise ein Marathon ist und kein Sprint, aber auch, wenn ich mir vornehme, jetzt aktiv an meiner Klimaresilienz zu arbeiten, das auch nicht von heute auf morgen geht. Mir hilft es persönlich auch immer anzuerkennen, okay, dass es wichtig ist, dass wir was tun, aber dass es eben, ja, dass kein Mensch die Krise alleine stoppen kann und auch kein Mensch immer jeden Tag 100% geben kann, ne?
Ja, wir können auf lange Sicht nur durchhalten, weiterkämpfen, wenn wir uns nicht ständig überfordern, wenn wir auch mal 5 gerade sein lassen, uns erlauben, durchzuatmen, rumzuhängen und das zu machen, was wir für uns brauchen.
Druck rausnehmen, durchatmen, sich trauen, Verantwortung auch mal abzugeben. Also das im Sinne der Selbstfürsorge kann uns eben auch klimaresilienter machen.
Ja, auf jeden Fall. Und wir wissen auch, dass gezielte Methoden wie zum Beispiel Meditation, Yoga, autogenes Training, ein ganz bewusster Waldspaziergang oder generell in Bewegung kommen und das bewusste Ausführen von Alltagsaktivitäten uns hierbei unterstützen können. Wir können uns somit erholen und merken, wie wir selbstwirksam zur Ruhe kommen können. Das braucht zwar Übung, das ist was auch das, wenn wir die ganze Zeit so in so einem Strudel von Machen, Machen, Machen sind, ist es schwierig, aber diese Übung lohnt sich eben. Und was irgendwie auch das Coole daran ist, es lohnt sich für uns selbst, aber eben nicht nur für uns selbst, sondern auch fürs große Ganze. Denn wir wollen ja dranbleiben am Thema, wir wollen ja weitermachen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich eben so mich in Achtsamkeit übe und zur Ruhe komme, dann hilft das ja auch, Veränderungen in mir selbst zu beobachten und, ne, wie du ja am Anfang gesagt hast, diese, was da auch immer in mir vorgeht, diese Emotionen auch annehmen zu können.
Absolut. Also Veränderungen an sich sind ja erstmal nicht das Problem, sondern vielmehr unser Umgang damit oder unsere Reaktion oder vielleicht auch unsere Bewertung darüber, ne?
Also ich würde mal gerade versuchen, so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Unsere Schritte zu persönlicher Klimaresilienz. Im ersten Schritt, wir informieren uns, gehen in das Thema rein. Dann löst das was in uns aus, es arbeitet in uns und wir versuchen, diese Gefühle, ja, achtsam wahrzunehmen, üben uns darin, diese zu akzeptieren und reagieren in irgendeiner Form darauf. Und im Idealfall reagieren wir mit Selbstfürsorge darauf, also mit dem, was wir gerade brauchen. Celine, was meinst du? Zack, das sind unsere Schritte zur Klimaresilienz?
Ja und nein. Also erstmal voll gut zusammengefasst. Es klingt irgendwie so banal und gleichzeitig kann auch das schon herausfordernd sein. Also da Geduld und Mut. Aber ja, also es kann noch weitergehen.
Okay.
Ich habe noch einen weiteren Impuls.
Ja, dann.
Und zwar wäre das eben die Gefühle, wenn sie da sind und wahrgenommen sind, nicht nur zu akzeptieren, das ist schon mal super, aber dann eben auch sich mitzuteilen. Also Dinge an- und aussprechen. Sich mitteilen und vor allen Dingen auch über kritische Themen zu sprechen, kann total herausfordernd sein. Aber es kann eben auch bewirken, dass wir uns ordnen, dass wir uns verstanden fühlen und ganz ehrlich, dass wir es auch einfach mal rauslassen können. Also ja. Im Fachjargon nennen wir das liebevoll Psychohygiene.
Ja, stimmt. Ja, und da muss ich gerade auch sehr dran denken. Das ist, glaube ich, eine Stärke bei uns, bei den Psychologists for Future. Mhm. Wir starten ja eigentlich jegliches Treffen, was wir im Namen der Psychologists haben, mit so einer kleinen offenen Check-in-Runde, wo wir einfach mal unsere Stimmungslage versuchen zu reflektieren und dann eben auch mitzuteilen. Und ich finde, dadurch findet auch immer irgendwo so ein bewusster Austausch über Klimagefühle statt. Und ich merke, das tut mir eigentlich auch immer ganz gut. Also dieses, okay, mit Menschen über bedrückende Situationen zu reden, das man könnte ja sagen, könnte auch irgendwo runterziehend sein, aber ich finde es ein Stück weit auch immer befreiend, stimmt.
Also ich mag unseren Check-in auch richtig gern. Und Gefühle mitzuteilen hängt eng mit einem weiteren Aspekt zusammen, und zwar sich vernetzen. Bei sozialen Netzwerken und Gemeinschaften spricht man im Kontext Resilienz auch von einem protektiven, also von einem schützenden Faktor vor eben unangenehmen, lähmenden Gefühlen. Was sich hier bewährt hat, ist, wenn wir uns mit anderen Aktiven und OptimistInnen umgeben. Wir wissen ja, es gibt die Lösungen im Dschungel der Sorgen und manchmal können wir einfach schwer oder schwerer auf diese zugreifen. Und mit Personen, denen wir vertrauen oder mit Menschen, die sogar selbst klimabewegt sind, können wir uns angemessen austauschen. Die werden das wahrscheinlich verstehen und die haben sich wahrscheinlich schon mal genauso gefühlt. Und vielleicht fühlen sie sich jetzt gerade aber resilienter. Und es ist auch völlig okay, sich mal richtig laut zu ärgern oder die Ohnmachtsgefühle zu benennen und sie auszusprechen, wenn dann danach eben folgt, dass wir gemeinsam gucken, wo gibt's Mut, wo gibt's Hoffnung, was können wir jetzt tun, dass wir quasi nicht in diesen unangenehmen Gefühlen drinbleiben. So eine Problemtrance scheint erstmal irgendwie voll verlockend, ist allerdings nicht besonders nachhaltig für uns und vor allen Dingen auch nicht für unsere Kräfte und für unsere Stimmung.
Ich kann es auch immer allen Menschen nur ans Herz legen. Ne? Vernetzt euch irgendwo in Klimagerechtigkeitsgruppen. Bleibt nicht allein. Mhm. Also ich erlebe das immer, ne, das stärkt allein schon so dieses Selbstwirksamkeitserleben. Ich kann hier selber was bewirken, was beitragen. Aber wir fühlen uns, wie du sagst, eben da auch noch ein Stück weit verbundener und haben eine Möglichkeit, Dinge auch einfach mal anzusprechen und zu teilen.
Und ich meine, das Thema Klimakrise ist wirklich richtig belastend und wir werden da auch irgendwie aus unserer Komfortzone gehen müssen, schon gegangen sein. Und es klappt einfach echt besser mit einer sozialen Basis und mit Rückhalt und auch durch stärkende andere.
Ja, mir fällt auch gerade auf, dass wir in Gruppen, in denen wir uns sicher fühlen, dass das ja eben uns nicht nur emotional hilft, sondern ich erlebe das auch so, dann kommt man auch inhaltlich weiter, wenn es eben so ein Kreis ist, in dem man sowas auch ansprechen kann.
Absolut, das ist ein richtig guter Punkt, Armin. Also wir tauschen uns aus, können eher umdenken und die Perspektive wechseln, können kreativ werden und Varianten von Hoffnungen erproben. Wir lernen mit und voneinander und können uns somit eben auch viel angemessener den großen, schwierigen, bedrückenden Fragen stellen. Also wie Maike das in ihrem Buch auch genannt hat, es ist im Grunde schwer bis unmöglich, sich für oder gegen eine Zukunft einzusetzen, die nicht vorher gedacht oder geträumt wurde.
Stimmt.
Und Träumen ist ja was Kreatives, wofür es eben aber auch einfach Zeit braucht. Und eben am Ende mit der Intention, Achtung, jetzt folgt mein letzter Impuls, und zwar sich nach Werten und Zielen zu verhalten.
Ah ja, da hatte ich schon ein bisschen drauf gehofft, weil das ist was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das erlebe ich nämlich immer wieder, ne? Dass es mir in so schwierigen Situationen gerade viel Kraft gibt, mal zurückzutreten und zu überlegen, okay, wofür mache ich das hier eigentlich? Was ist es, ne? Was ist mir hier eigentlich wichtig und wo will ich damit hin? Und bei mir ist das zum Beispiel dann häufig so die Antwort, es geht irgendwie um Gerechtigkeit, ne? Gerechtigkeit gegenüber anderen Menschen, aber auch gegenüber der Natur. Und das gibt mir dann immer total Energie. Okay, das ist es, worum es mir hier eigentlich geht. Und das, ja, gibt mir Kraft, da auch weiter für im Handeln zu bleiben.
Ja, wenn wir nochmal so auch im Blick auf den eigenen Wertekompass gucken, wo bewegen wir uns da gerade? Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht, die Folge 17. Könnt ihr auch voll gerne nochmal reinhören.
Ja, vielleicht dann auch nochmal kurz so als Mini-Fazit. Wir waren ja stehen geblieben bei auf die Gefühle mit Selbstfürsorge zu reagieren. Aber du hast ja zuletzt nochmal gesagt, da nicht bei stehen bleiben, sondern den Schritt weitergehen, diese Gefühle auch mitzuteilen, sich mit Menschen zu umgeben, mit OptimistInnen im Idealfall zu umgeben, also sich aktiv zu vernetzen. Mhm. Aber auch ja dabei immer sich die eigenen Grenzen bewusst machen und in den Fällen ja vielleicht auch mal zurückzutreten und sich eben die eigenen Werte und Ziele bewusst zu machen.
Wenn wir da jetzt so drüber sprechen, Armin, wie geht's dir denn damit?
Ja, also mich hast du vor allem vorhin bei diesem, ja, achtsam gegenüber den eigenen Gefühlen sein und auch dieses Grenzen kennen, da hast du mich sehr mit abgeholt. Also wenn ich so drüber nachdenke und mal so überlege, na, wie steht's denn um die Klimaresilienz bei mir selber? Ich habe irgendwie immer dieses Bild im Kopf, auch von unserem Folgenbild, so ein Schutzschild um mich rum, dann würde ich schon irgendwie sagen, so die dünnsten Stellen oder die Schwachstellen in meinem Resilienzschutzschild sind so dabei, dass ich ja mir echt viel Druck mache, ne? Viel zu viel auf einmal vornehme. Und da nehme ich jetzt auf jeden Fall mit, da auch die ja, Grenzen anzuerkennen und das immer wieder auch sich bewusst zu machen, dass das nicht von heute auf morgen geht und Selbstfürsorge ein ganz, ganz wichtiger Baustein so im Sinne der Klimaresilienz auch ist.
Voll schön.
Wie geht's dir denn damit? Wie ist das für dich, wenn du so über deine Klimaresilienz nachdenkst?
Also spannenderweise fühle ich mich zum ersten Mal seit langem irgendwie nicht so klimaresilient. Bei mir hat sich das Leben irgendwie durch das Beenden des Studiums verändert und irgendwie hat sich ganz viel in meinem Leben getan. Und erstmalig so in den letzten Jahren kann ich nicht so gut auf meine Ressourcen zugreifen wie vorher. Jetzt aber, wo wir drüber sprechen, merke ich auch schon, oh, ich kann ein bisschen leichter atmen. Also ich glaube, das ist irgendwie so mein realistisches Ziel, dass ich mich mit dem, was ich kann, dass ich damit einen Beitrag leiste. Ja, eben mein Wissen über Resilienz und generell Klimaresilienz eben zu teilen und zu zeigen, dass das nicht unbedingt was ist, was vom Himmel fällt, was wir aber entwickeln können.
Ja, kann ich sehr verstehen, ist ja fast schon so ein bisschen ironisch, sich jetzt gerade mit Klimaresilienz in unserem Podcast zu beschäftigen, wenn einem das selber gerade schwer fällt.
Voll, und gleichzeitig habe ich das Gefühl ja wahrgenommen und spreche es jetzt aus und irgendwie tut's gut.
Sehr gut. Ja, vielleicht ist das auch der Abschluss für unsere Folge. Genau, wir haben ja eigentlich in jeder Folge bei uns noch so einen abschließenden Impulse, hatten wir ja schon viele, aber vielleicht so einen Aufruf nochmal an unsere Hörenden. Celine, hast du da was parat?
Ja, auf jeden Fall. Also lasst euch nicht entmutigen. Klimaresilienz aufzubauen ist ein Prozess und ihr habt alles, was ihr dafür braucht, sowieso schon in euch. Es darf ganz bewusst alleine oder auch mit anderen, so wie es für euch passt, wieder hervorgeholt werden. Und auch wenn es euch schwerfällt, lasst euch unterstützen, fragt nach Hilfe, ruft uns an, wen auch immer, wo ihr euch sicher fühlt. Wir lassen uns alle nicht unterkriegen.
Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns auch für diese Folge. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns anderen Menschen weiterempfehlt, nachdem ihr euch im Sinne der Klimaresilienz vernetzt habt oder uns mit Sternen in eurem Podcast-Player bewertet, weil uns das immer total dabei hilft, auch mehr gesehen zu werden und noch mehr Menschen zu erreichen. Dann macht's gut.
Tschüss.